ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Hans Lohmann.
Zu Gast in SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, Erfolgsschriftsteller Tommy Jaud. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie da sind.
Hallo, freut mich auch.
Sie sind bekannt, also wer es noch nicht gelesen hat, kann ich mir gar nicht vorstellen, aber durch Bücher wie Der Vollidiot, Resturlaub, Hummeldumm, immerhin, glaube ich, das erfolgreichste Buch des Jahres 2010. Also das ist ja nicht nur ein Bestseller, das ist ja ein Top-Bestseller mal gewesen. Also in der Kategorie unterwegs. Und im aktuellen Buch, Titel Man müsste mal nichts gemacht und trotzdem happy, so heißt es, fragt man sich, ist der eigentlich wirklich so verrückt? Also in der Ich-Form, man könnte ja meinen, Sie hätten all das, was Sie da schreiben, auch selbst erlebt. Ist der wirklich so verrückt oder eher doch nicht?
Naja, es gibt schon, das meiste beruht irgendwie auf halbwahren Tatsachen und dann packt man halt als Autor noch irgendwie ein paar Schippen drauf. Beispiel eine Geschichte, Gluteus Minimus, wo mir meine Frau beim Kaffeemachen vorwirft, sie sagt es einfach so en passant, dass ich gar keinen Arsch habe. Das war schon eine kleinere Verwirrung.
Also das stimmt wirklich? Mich.
Das stimmt, ja. Und ich habe dann auch mal nachgeguckt und tatsächlich auch mein Physio gefragt. Und es handelt sich tatsächlich um einen Fall von recht wenig Arsch.
Von dieser Sendung gibt es ja auch einen Videopodcast bei swr1.de. Ich schaue mal lieber aus dem Fenster. In der ARD-Mediathek. Wir gucken mal, ob wir ihr in aller Wertesten so einfangen, dass man das irgendwie sehen kann.
Langes Hemd.
Hast du die Kleinen sich vorteilhaft?
Ja. Nee, die meisten Sachen sind schon irgendwie beobachtet aus dem Alltag. Der liefert mir ja meine Ideen auf dem Silbertablett und natürlich bin ich ansatzweise so bekloppt und macht aber Spaß.
Also man liest zum Beispiel von einer geradezu wahnhaften Sammelwut, was so Bonifikationen wie Payback-Punkte betrifft. Da traue ich Ihnen ehrlich gesagt zu, dass Sie das in Wirklichkeit machen.
Da möchte ich nicht drüber reden. Ja, in der Tat hat es mich da kurz erwischt, so die Wall Street des kleinen Mannes mit den Payback-Punkten, aber es macht wirklich mit Anlauf keinen Sinn, weil es einfach so wenig zurückgibt für die ganzen Daten. Ich lasse es jetzt mal so langsam auslaufen. Ich dachte irgendwie, ich könnte da um die halbe Welt fliegen umsonst, aber wenn es dann wirklich so weit ist, wenn man dann die Punkte in Meilen tauscht und für die Meilen einen Flug will, dann ist plötzlich ganz still mit den Unternehmen unseren Beförderungsunternehmen. Also es klappt dann auch nicht so. Man kann dafür was einkaufen. Ja Gott, dann sammle ich einen Monat und dann kriege ich irgendwie eine Hühnersuppe und einen Keks im DM. Und das ist jetzt nicht so die Belohnung für die Arbeit.
Ich könnte jetzt sagen, besser als nichts, aber auch nicht so richtig zielführend.
Ja, und es ist eine Ablenkung. Es ist so wie Fernsehen. Es ist ein Hobby. Aber ein sehr schlechtes Hobby eigentlich.
Aber wenn Sie sagen, ich lasse es langsam ausgleiten, ist es ja wie ein Alkoholiker, der langsam aufhört zu trinken. Sprich, funktioniert nicht, würde ich mal vermuten.
Na doch, es wird ja vieles ausgeschlichen. Ich kann auch meine Payback-Sucht ausschleichen. Ich habe zum Beispiel heute bei Aral die 7-fach Punkte auf Kraftstoff und Erdgas noch mitgenommen, aber den Gratis-Kaffee nicht. Das ist doch ein Beispiel dafür, dass es mir gelingen wird.
Okay,
gut. Ich bin bei 38.714 Punkten übrigens, falls es irgendeinen interessiert.
Aha, ich kann damit nichts anfangen.
Das sind ungefähr 17 Heißluftfritteusen.
Ja, immerhin. Können Sie bei eBay verkloppen? Dann kommt doch was
bei
rum.
Bei eBay bin ich gesperrt.
Warum?
Lebenslang. Ich habe versucht, Konzerttickets in Texas zu verkaufen. Also in Texas war das Konzert, Rammstein war das. Und wir sind dann, das war uns dann doch irgendwie zu weit, war so eine fixe Corona-Idee. Ja, kommen wir schon, Rammstein in Texas. 8 Karten habe ich gekauft. Und dann wollten wir nicht mehr hin. Und dann war das quasi unmöglich, die zu verkaufen auf dem deutschen eBay. Ich habe aber einen Freund in Amiland und habe den gefragt, darf ich deine Adresse nehmen? Darf ich das über dich verkaufen? Ja, kein Problem. Ich habe die Straße nicht zu Ende geschrieben. Bildschirm, sie sind gesperrt für immer. Okay, aber könnt ihr mir nicht eine Warnung geben? Und ich konnte dann auch im Support nichts mehr machen, denn ich war ja kein eBay-Kunde mehr. Das ging recht fix.
Ach, da kommt man gar nicht rein.
Nee. Ja,
interessant.
Also wäre ich jetzt ein kleiner Händler oder ein mittelgroßer Händler, der davon lebt, hätte man mir durch meinen Betrugsversuch, sie sagen auch nicht warum. Warum denn? Können wir nicht sagen, sind kein Kunde. Da kriegt man so ein bisschen Angst.
Sie beschreiben also in dieser Ich-Form im Buch so alle möglichen Alltäglichkeiten, die einem teilweise absurd vorkommen. Zum Beispiel die Prinzenrolle. Ja, haben Sie eine mitgebracht sogar?
Ich weiß auch nicht, warum ich sie nicht eingepackt habe.
Ich hätte aber gedacht, dass eine Prinzenrolle, also wir müssen jetzt, machen jetzt keine Werbung, es gibt natürlich auch Schokokekse von vielen anderen guten Mitbewerbern.
Ich darf an der Stelle auch bitte ausführen, dass die Rewe Bio-Doppelkeksrolle noch einen Aufreißfaden hat.
Ja, es geht, es geht um den Aufreißfaden. Ja,
ist weg.
Der fehlt. Hm. Und was ist jetzt stattdessen an der Prinzenrolle drin?
Eine nachhaltige gelbe Lasche mit der Aufschrift Öffnen und Schließen, die so viele Nachteile hat, dass ich tatsächlich bei, Grisson de Beukeler angerufen habe, mich mit dem Marketing und der Produktentwicklung habe verbinden lassen. Also das auch zur Frage, was denn da so stimmt. Und einfach gefragt habe, was soll denn das, wo ist denn der Aufreißfaden? War ein sehr, sehr nettes Gespräch, muss ich sagen. Hm. Die waren echt lustig. Und haben mich auch verstanden, aber die Aufreißfaden kriege ich nicht zurück.
Okay, und was ist jetzt das Pro des Aufreißfadens? Warum braucht man den aus Ihrer Sicht?
Es ist eine Erinnerung an die Jugend. Es ist natürlich ein Relikt der Vergangenheit. Es ist eine Gewohnheit, es ist eine schöne Tradition. Man nimmt mir quasi mit der, man nimmt mir ein Stück Heimat auch, ein Stück Jugend für diese schnöde Lasche und die Kekse fallen auch nicht wirklich nach unten, so wie der Hersteller verspricht, sondern sie bleiben stecken. Man sieht auch nicht das Kontra des Öffnen- und Schließen-Fachs des Neuen. Man sieht auch nicht, wie viele Kekse man schon gegessen hat.
Ist ja vielleicht Absicht, dass man mehr isst und der Hersteller dann mehr verkauft. Das sind doch diese Tricks, die wir ganz gerne haben.
Ja. Aber was mich beruhigt hat in dem Gespräch mit der Produktentwicklung, habe ich auch erfahren, dass die Prinzenrolle kein Insektenpulver verbackt.
Na bitte, immerhin das.
Immerhin.
Hatten Sie den Eindruck, bei der Herstellerfirma hat man gedacht, der hat nicht alle Tassen, also im Schrank?
Erschreckenderweise haben Sie mich ernst genommen.
Mhm. Ja. Punkt.
Punkt.
Lass mal so stehen. Ja. Was Sie auch wunderbar schreiben, was ich sehr ungewöhnlich finde, ist nochmal was mit Ihrer Frau zusammen, wo ich mich jetzt auch wieder frage, stimmt das oder hat das übertrieben, dass Sie jetzt die Spülmaschine zu voll einräumt, sodass da nicht alles richtig sauber wird und Sie groß geschrieben, also Tommy Jaud, muss da berichtigend eingreifen, das gibt's doch gar nicht.
Das machen ja alle Männer.
Nein.
Nee?
Bei Lohmanns zu Hause läuft das genau
umgekehrt. Bei Lohmanns zu Hause, wie wird denn da eingeräumt?
Ja, da räume ich zu viel ein und meine Frau beschwert sich, dass es nicht sauber wird.
Ja, da hat ja jeder sein System. Also ich räume um, wenn ich an die Spülmaschine gehe. Meine Frau räumt um und ich bin mir sicher, bei jeder Hörerin, Hörer ist es genau das Gleiche.
Also Sie glauben, dass tatsächlich die Männer eher dazu neigen, es komplett, die Frauen dazu neigen, es zu voll zu laden?
Ich glaube, die Männer neigen aufgrund ihres traditionellen Spülmaschinenrollenbildes eher dazu, die Frau zu korrigieren, was diverse Geschirrstücke, Teile angeht, die vom Sprühstrahl ihrer Meinung nach nicht erreicht werden können, weil zum Beispiel ein viel zu großer Katzennapf drunter steht. Mhm. Da drehe ich durch, drehe einfach durch.
Aber doch damit recht.
Naja, oder man räumt halt um, ne? Dann
ist Ihre Frau einsichtig?
Nee.
Ja, aber wie kann sie sich dagegen wehren, gegen so ein schlagendes Argument, dass der Katzennapf dafür sorgt, dass der Sprühstrahl dann beispielsweise ein Wasserglas nicht mehr vernünftig erreicht?
Sie spült sie mit der Hand.
Ach so.
Ich hatte natürlich auch meine Tricks, in denen dann schmutzige Gläser bevorzugt an sie gingen. Wasserglas, wie sieht das dann aus? Tja, Katzennapf drunter gewesen, ne? Weiß auch nicht. Mhm. Aber ich darf ja nichts sagen.
Okay. Hartes Schicksal. Ich muss irgendwie, oder ich musste auch, als ich das Buch las und solche und ähnliche Geschichten an Ephraim Kishon denken. Mhm. Zufall? Sind Sie
überhaupt
mit dem sozialisiert?
Sozialisiert würde ich nicht sagen, aber großer Fan und habe sehr viele von seinen Geschichten gelesen. Finde sie großartig, natürlich, und ist auf jeden Fall ein Vorbild. Klar, ich werde da nicht rankommen. Ephraim Kishon, der hat ziemlich große Schuhe, aber er hat ja auch in einer anderen Zeit geschrieben. Und was ich da aber toll finde, wenn man überlegt, dass das 70er, 80er, 90er so sind, Nuller vielleicht noch, es ist ja quasi zeitlos. Also bis auf einige Referenzen mit Fernsehen oder Münzsprecher ist das ja quasi genauso
wie heute. Hat sich nicht so viel geändert, ne?
Nee, und dann noch im jungen Israel, sage ich mal, hat sich überhaupt nichts geändert. Es geht um Menschen. Der hat ja auch schon über Handwerker, über Termine, über Abendessen und so Sachen geschrieben. Ja, fand ich groß und ich möchte es halt in unsere Welt packen. Diese Art der Satire. Der Alte, also letztendlich sind eigentlich Alltagssatiren.
Ja, inklusive Ehefrau, seine, also Kishons, ist die beste
von allen.
Genau. Und ihre, wie würden Sie die verorten?
Die schlauste von allen.
Sehr gut. Wenn man Ihre Biografie sich anschaut, dann stellt man unter anderem Erstaunliches fest. Also bei Anblick der Heute-Show dachte ich immer, Olli Welke lässt sich diese ganzen Gags alle so spontan einfallen und haut die alle so raus. Aber er braucht Gag-Autoren, wie Sie auch mal einer waren. Oder noch sind?
Nee, waren. Ne? Nee, war ich. Ich habe bei der Heute-Show habe ich nur ein Praktikum gemacht, 2 Wochen. Das war sehr lustig. Aber eigentlich habe ich angefangen während des Studiums bei der Harald-Schmidt-Show als Außenautor. Das hat so ausgesehen, dass man damals, also tatsächlich damals, einen Fax noch bekam. Wir reden über 1989, 90, 91. Da standen die Themen drauf für die Sendung am Abend, zu denen man sich was einfallen lassen sollte. Mhm. Dann bin ich in Bamberg, jetzt nicht die größte Stadt, schnell zum Bäcker, hab mir Express gab's nicht, aber die Bild-Zeitung gekauft. Internet war auch noch nicht so richtig. Hab dann mir überlegt, was Harald Schmidt darauf sagen könnte. Und am Abend, wenn man es geguckt hat, hat man dann gesehen, ob der Witz in der Sendung war.
Ich wollte sagen, da haben die es wahrscheinlich gestreut, die Anfrage. Heute haben wir Thema XY und dann haben vielleicht 10 Autoren sich bemüht, was Witziges zu finden. Genau. Und hat dann vielleicht Tommy Jaud auch mal genommen.
Genau, da gab es immer so 10 Themen und dann habe ich halt irgendwas rausgeballert, 1-2 Stunden lang und ja, und dann gab es die Abrechnung. Manchmal war das so, dass ich 3-4 Witze in der Sendung hatte, manchmal hatte ich einen, manchmal keinen und manchmal dachte ich, boah, der ist so gut, fragen Sie mich nicht, was es für einer war, aber das ist richtig, das ist schon ein Knaller, ne? Geteilt durch 8 Autoren, 8 andere kamen auch drauf, auf die gleiche Pointe.
Und dann kriegt jeder nur das Achtelhonorar.
Genau.
Das ist ja frech. Und ja, wenn Sie jetzt, und wenn Sie also morgens die Zeitung gekauft haben und was vom Bäcker und den ganzen Tag gehirnt haben und war kein Witz in der Sendung drin, dann auch 0 Kohle.
Richtig, aber auf den Monat gesehen war es echt in Ordnung.
Und was war bei Olli Welke so witzig während des Praktikums?
Naja, weil ich eigentlich schon als gestandener Autor eher als Scherz da zu einer gestandenen Truppe kam, die das seit Jahren macht. Und ich wusste gar nicht so recht, was ich da sollte, weil natürlich brauchten sie mich nicht. Ich bin dann halt mitgelaufen, habe mich eher so interessiert, wie das alles gemacht wird, die Diskussionen, Konferenzen. Und das war das Witzige daran. Das war wirklich ein Spaßpraktikum. Mein Vater ist da ein paar Wochen vorher leider verstorben und dann irgendwie wollte ich eine Abwechslung und wir haben immer so im Scherz in der Kneipe, weil ich die Autoren, einige kenne ich, immer gesagt, ja, mach ich mal ein Praktikum bei euch. Und so, jetzt mach doch mal ein Praktikum. Mhm. Und dann, okay, ich komme.
Okay, 2 Wochen da.
Ja.
Sie haben auch mal die Serie Ladykracher produziert. Also fassen wir mal zusammen, Harald Schmidt Show, Heute Show, Ladykracher, vieles andere mehr. Sie haben also einen großen Einblick in den, in Anführungsstrichen, deutschen Humor. Oder ist allein dieser Begriff deutscher Humor schon Quatsch?
Nö, gar nicht. Nö. Also ich würde einschränken, produziert habe ich Ladykracher nicht, sondern mit auf die Beine gestellt mit vielen anderen.
Und dann, Creative Producer, habe ich gelesen.
Ja, das steht da. Ja, wir haben schon, also das beinhaltet, dass man sich Regisseure aussucht und den Anfangscast habe ich mit meinem Kollegen Chris Skeletnecki zusammen ausgesucht und Ralf Günther, das sind die 2 anderen Namen. Und dann lief das los. Wir hatten einfach riesiges Glück mit so tollen Leuten wie Anke Engelke und Christoph Maria Herbst, Matthias Matschke da so. Und wir durften machen, was wir wollten. Das war der große Vorteil von diesen Sketchen, von dieser Show. Wir durften machen, was wir wollten. Und konnten uns komplett austoben mit diesen genialen Schauspielern. Und ich glaube, deswegen hat es so gut funktioniert. Diese Angst und diese Dinge, ja, weiß nicht, kann man das machen? Die waren ja echt krass. Das sehe ich jetzt heute nicht mehr so. Also ich bin dankbar für diese Zeit auch. Es gab nur noch einen Sat.1-Redakteur, den Josef Ballerstaller, der hat so gesprochen. Das war immer so ein Kampf, die Sachen da durchzubekommen in der letzten Sitzung vor der Sendung.
Achso, da war die entscheidende Hürde noch.
Das war die entscheidende Sendung.
Okay. Und würden Sie sagen, heute ist man da so ein bisschen begrenzter? Da kann man so die ganz politisch unkorrekten Gags beispielsweise nicht mehr so leicht machen wie noch in den 90er Jahren?
Wir haben gar nicht drüber nachgedacht, ob das politisch korrekt ist oder nicht.
Aber
wir haben
der Josef Bollerstoller, hat der drüber nachgedacht?
Ja, oder? Der hat schon, also Tommy, das gibt's mir nicht. Dass der Taxifahrer da, dass der nicht, was weiß ich. Also es war auch nicht politisch. Es war einfach nur, versteht man das? Ist es lustig? Es gab dieses Element gar nicht. Wochenshow haben sie noch nicht erwähnt. Das war ja eigentlich eine höchst politische Sendung. Und dann auch wieder nicht. Wir haben 8 Staffeln, 6, 8 Staffeln war ich dabei. Und die ganze Zeit Kohl durch den Kakao gezogen. Weigel, wie sie alle hießen, aber glauben Sie, innerhalb dieses Autorenteams Hätte irgendjemand entweder gewusst oder wissen wollen, was der andere wählt? Nee. Dieses Element gab es nicht. Es war auch reichlich naiv, aber vielleicht war es deswegen auch so lustig.
Und heute gibt es gar nicht mehr die Politiker, die das hergeben, dass man sich so über sie lustig macht. Oder ist das zu weit aus dem Fenster gelegt?
Och, ich hätte schon ein paar, aber eigentlich alle. Also es ändert sich ja nicht. Aber ich glaube, vielleicht ist jetzt auch die Zeit so weit fortgeschritten, dass einem dann das Lachen im Halse stecken bleibt. Vielleicht braucht man wieder Puppen, wie bei Spitting Image.
Ja.
Genau. Es fehlt schon so eine richtig schöne Satire-Show, wie in den USA. Aber wer will sie machen? Wer hat den Mut?
Aber wenn ein Sender kommt und sagt, Tommy Jaud, hier, hast du Ideen, machst du das? Dann würden sagen sie, wenn die Rahmenbedingungen stehen, dann...
Ja, erstens kommt kein Sender und fragt mich. Und wenn einer käme, würde ich sagen, ich schreibe lieber ein bisschen meine Sachen und macht ihr mal. Schau mir es aber gerne an.
Sie schreiben beispielsweise im aktuellen Buch, das im Herbst rausgekommen ist, Titel Man müsste mal, nichts gemacht und trotzdem happy. Da schreiben Sie unter anderem von einer Pinkelpause im Rasthaus am Spessart, was natürlich den Titel konterkariert. Ne? Man müsste mal, nichts gemacht und trotzdem happy. Ist ja alles falsch. Sie mussten mal, haben wohl was gemacht und waren nicht happy.
Jetzt kommt aber der Knaller, so weit habe ich noch gar nicht gedacht.
Aber ich?
Oh, ja, Glückwunsch. Haben Sie viel Tagesfreizeit, Herr Luhmann?
Ich habe mich intensiv auf die Sendung vorbereitet, okay. So wie sich das gehört. Und ist diese zugespitzte Diskussion mit dem Verkäufer, der unbedingt einen Sanifair-Bon von Ihnen hat, müssen wir das kurz erklären? Also auf Autobahntoiletten muss man 1 Euro bezahlen und kriegt dann einen Gutschein, den man einlösen kann für einen Kaffee.
Genau.
Und Sie wollten Kaffee kaufen ohne Gutschein.
Ich muss mich kurz erinnern, ich wollte einfach nur aufs Klo.
Ach, Sie wollten nur aufs Klo?
Ich wollte nur aufs Klo und die Verkäuferin, das stimmte auch, hat gesagt, habe Sie einen Sanisphere-Gutschein? Sie hat gesagt, nein, habe ich nicht. Ich will einfach nur, ich wollte einen Kaffee kaufen.
Ich wollte sagen, gesagt, man kriegt doch den Gutschein erst, wenn man auf dem Klo
genau,
war.
Genau. Ich will einfach nur diesen Kaffee. Sie hat gesagt, aber mit dem Sanisphere-Gutschein, da spare Sie doch dies und das. Sie hat gesagt, da gehen Sie doch aufs Klo. Soweit war es noch wahr. Sie hat gesagt, ich will aber nicht aufs Klo. Da habe ich tatsächlich, also Wort war, ich will nicht aufs Klo. Ich will nur diesen Kaffee. Und den Rest habe ich dann, das war schon so skurril, gesagt, warum will die denn, dass ich aufs Klo gehe? Also sie wollte mir wahrscheinlich was Gutes tun, dass ich nicht so viel unfassbar viel Geld für den Kaffee ausgebe, der immer noch 12 Euro gekostet hat, glaube ich. Aber
ja, knapp billiger wahrscheinlich.
Ja.
Zu lesen ist auch die Geschichte, dass ein Vogel das Endgeräusch ihres Waschmaschinenprogramms imitiert. Den Vogel haben sie schon mal da oben ans Mikrofonkabel gehängt. Also wer die Sendung im Video-Mitschnitt schaut bei swr1.de oder in der ARD-Mediathek, sieht da einen Vogel. Welche Rolle hat der genau und was hat es jetzt genau mit der Waschmaschine auf sich? Sie haben sogar eine mitgebracht.
Ja, das ist der Sturnus Milenis von Miele und Sturnus Star. Das ist ein Vogel, der in der Tat dazu in der Lage ist, Waschmaschinen, Programm, Ende, Signaltöne nachzuahmen. Das ist eine Maschine, die ich mir gekauft habe, beziehungsweise mein Verlag hat sie mir geschenkt. Lesungen. Das ist ein Originalnachbau der Miele W1. Und man kann damit waschen, schleudern.
Genau, bevor Sie das erklären, müssen wir kurz sagen, also wir haben irgendwann festgestellt, das ist jetzt wieder eine echte Geschichte oder eine, sagen wir mal, leicht hinzugedichtete Tommy Jaud Selbsterfahrungsgeschichte.
Gar nichts echt.
Nichts echt, nee. Okay.
Außer, dass uns
aber das stimmt doch, dass ein Vogel gerne mal irgendwelche Geräusche nachmacht und vielleicht auch das Endgeräusch einer Waschmaschine.
Kann er,
wir stellen uns vor, es wäre echt.
Ja, also man drückt hier auf... Das ist das Schleuderprogramm. Ich hoffe, es ist nicht so laut. Geh mal ein bisschen zur Seite.
Ja.
Das ist leider auch nicht der Original Programmende Pieps der Miele W1, sondern dieses chinesischen Modells.
Aha.
Okay. Also das kann doch ein Star, ne?
Ja.
Ja. Die Geschichte ist, dass ich den Vogel fangen will, der das macht, weil ich ein Jahr lang fast täglich mit leerem Waschkorb und dem dümmsten Gesicht des Viertels vor der noch laufenden Maschine stehe. Und mir denke...
Weil der Vogel Ihnen das Gefühl gibt, die Waschmaschine sei bereits fertig.
Er gibt mir nicht das Gefühl, er macht es absichtlich.
Ja.
Ja, er ärgert mich.
Und was hat das für eine Folge für den Vogel? Ich meine, der da am Mikrokabel dranhängt, der sieht ein bisschen schon mitgenommen aus, kann man sagen.
Ja, unsere Katzen haben den gestern entdeckt, bevor ich nach Mainz fahren konnte und haben sich mit ihm vergnügt.
Okay.
Der Vogel wird mit sehr trickreich eingefangen. Mehr kann ich nicht dazu erzählen, leider. wegen, ich habe eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben.
Okay. Aber es endet in, ich bin ein Star, holt mich hier raus.
Ja, da ist der Star holt mich heraus. Ja. Das passt. Passte zum Februar.
Okay. Da haben wir die Sendung aufgezeichnet.
Genau. Verflucht.
Wir sind da auch kurz vor der Fasnacht gewesen bei Aufzeichnung der Sendung. Mhm. In Köln singt man, wenn eine Trömmelsche geht, hat jetzt für den Star eine Waschmaschine auch wieder eine ganz eigene Bedeutung oder der die Waschmaschine beobachtet.
Ja, na gut, wenn ich kurz an die Schleudertaste komme, aber er hat's vertragen, ja. Wenn es Trömmelsche geht, dann stonn mal parat, ich stonn nicht parat dieses Jahr. Ich mache mal eine Karnevalspause.
Gut, das also sozusagen die Situation vor dem heißen Wochenende ist schon ein paar Wochen her. Wie gesagt, wir haben die Sendung aufgezeichnet. Sie haben, ich habe es eingangs schon gesagt, Bücher geschrieben wie Der Vollidiot, Resturlaub, Hummeldumm. Beispielsweise Der Vollidiot ist auch verfilmt worden mit Oliver Pocher und Anke Engelke in der Hauptrolle. Haben Sie sich die ausgesucht oder wie passiert sowas dann?
Auch eine Weile her. In der Tat habe ich mir Oliver Pocher ausgesucht. Der hat seinerzeit wirklich gut zu dieser Rolle gepasst, weil er hat ja diese Art meines der Hauptfigur auch gehabt. Wir haben uns dann in der Schweiz, glaube ich, ist er aufgetreten, ein, zwei Programme von ihm angeguckt und dann entschieden, dass er das machen kann. Und ich finde, er hat es auch ordentlich gemacht. Immer dann, wenn er sich natürlich selber spielen kann, am besten. Ein Schauspieler ist er einfach nicht. Aber ist eine Weile her, aber war ein schöner Film.
Und später dann zwei Weihnachtsmänner mit Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka besetzt. Und auch das ist ja im weitesten Sinne zumindest mal Ihrem Hirn entsprungen. Hat man da auch schon genau diese Protagonisten im Kopf, wenn man sich überlegt, so ein Projekt zu machen?
Die waren definitiv im Kopf, ja. Weil das sind ja auch, sag ich mal, Künstler der Firma Brainpool gewesen, eben auch mit ihren diversen Produkten damals im Fernsehen zu sehen. Und die hatten da auch total Lust drauf. Dieses, es ist letztendlich so eine Art, wie sagt man nicht, Rip-Off, Remake, ein Spin-Off, Spin-Out, wie auch immer.
Also gab es schon mal in den USA.
Ja, so klar, Trains, Planes and Automobiles, ja. Thanksgiving, jemand kommt nie nach Hause, aber natürlich ist auch irgendwie Boy Meets Girl, Boy Loves Girl, Boy Loses Girl, gab es auch schon. Aber wir haben das eben, wollten dann Weihnachtszweiteiler machen mit Europa und einer anderen Geschichte. Das hat großen Spaß gemacht und es freut mich, dass auch jetzt bei Netflix auch immer noch um die Weihnachtszeit ganz gut läuft. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Eigentlich die schönste Filmgeschichte, die ich schreiben durfte.
Inwieweit haben Sie da Einfluss darauf, wie Pastewka und Herbst spielen? Ich meine, man hat bei Herbst irgendwie immer den Eindruck, es ist ein bisschen Stromberg und Pastewka ist auch immer irgendwie Pastewka aus seiner Selbstdarstellungsserie. Kann man das als Macher eines solchen Films nachhaltig beeinflussen?
Ja, ich war Autor, habe mich sehr viel mit Tobias Baumann vorher schon besprochen, aber auch gefetzt. Und wenn der Regisseur das dann bekommt und losfährt, das war ein sehr schwieriger Dreh, weil das war, glaube ich, der einzige Winter seit 20 Jahren, wo es nirgendwo Schnee gab. Und das spielt nur im Schnee. Also die mussten umziehen von Tschechien nach Schweden und da habe ich gar nichts mehr mit zu tun. Also die Schauspielführung und die Szenen selber, das macht dann
aber der Regisseur. Aber beim
Buch, ne? Beim Buch ja, aber das Buch muss man irgendwie wie ein kleines Kind, das man dann mal in die Schule gibt, übergeben an den Regisseur und loslassen. Und dann, manche Sachen sind dann sehr viel besser, als man gedacht hat und man wird überrascht und andere Sachen denke ich mir, oh Gott, hätte ich jetzt anders gemacht, aber ich bin halt kein Regisseur und vielleicht hätte ich es auch schlechter gemacht, who knows.
Würden Sie gern mal sowas so komplett in eigener Hand haben, Buch schreiben für so einen Film und dann auch Regie führen, sowas alles selbst machen, vielleicht sogar mitspielen?
Mitspielen nicht, Regie führen habe ich mal eine Weile von geträumt, habe ich aber zu großen Respekt, weil ich auch schon viel mit Regisseuren zusammengearbeitet habe, was die alles, also was deren Aufgabe alles ist. Also ich glaube, dass nicht, dass ich da resilient genug bin und das ist einfach halt nicht auf dem Stuhl sitzen und sagen, mach nochmal mit ein bisschen mehr guter Laune, sondern ich glaube 99% sind andere Geschichten. Auflösung und Storyboard und was weiß ich.
Herumschlagen mit zickenden Crew- und Cast-Mitgliedern.
Bestimmt.
Ja.
Ja, das würde ich wiederum gern machen.
Ach so.
Ja. Okay. Also vielleicht, wenn es da eine Jobbeschreibung für gäbe, dann wäre ich dabei. Nee, ist eine Nummer. Ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen too much für mich.
Man liest in Ihrem neuen Buch sinngemäß auch, oder ich habe es irgendwo anders gelesen, dass Sie, wenn ein neues Buch von Ihnen erscheint, stürzen Sie sich auf die ersten Bewertungen im Internet. Also was Leser so schreiben über ihr neues Buch.
Wo liest man das denn?
Weiß ich nicht mehr. Habe ich alles so angesammelt an Wissen über Tommy Jaud und das gequirlt durch meinen Kopf und das spucke ich jetzt raus.
Ist
das
Quatsch? Ich überlege gerade, ob es stimmt. Es ist, ja, je nachdem. Also ich glaube, jetzt beim letzten Buch, natürlich schaut man sich die ersten 10 Rezensionen an, aber jetzt die erste vielleicht nicht, weil vielleicht hat die einen Stern und versaut mir den Tag. Also es ist schon gesünder, irgendwie nach einer Woche mal drauf zu gucken. Es gibt ja Kollegen, die schauen nie drauf und lassen sich dann von ihrem Partner nur die schönen Sachen erzählen und andere, die schauen manisch drauf. Ich glaube, ich bin so dazwischen. Mhm. Mir macht es jetzt zum Beispiel total Freude auf meiner Tour, ein Feedback zu bekommen, über was die Menschen lachen und auch am Büchertisch kleine Gespräche, was sie gut finden und was nicht. Da lerne ich also sehr viel mehr als über Amazon-Rezensionen, weil das ist einfach direktes Feedback.
Kommt auch manchmal raus, dass die Leute bei ganz anderen Dingen gelacht haben, wo sie das vorher so gar nicht gedacht haben möglicherweise?
Ja, es gibt eine Stelle bei Gluteus Minimus, also kein Arsch, wo ich so entsetzt bin über meine Frau, dass ich sie frage, sag mal, hast du was genommen? Und sie sagt, wir haben doch nichts. Was ein Lacher ist, das war gar nicht so geplant, wir haben doch nichts. Offenbar können ganz viele Leser, Zuhörer damit irgendwie was anfangen, dass man nichts hat. Dann sag ich, dann gehe ich zur Schublade, mache sie auf, wir haben ja tatsächlich nichts. Ja? Weder Tramadol noch Tilidin, nicht mal Sinopret. Wieder Lacher. Sinopret, ein Lacher. Dann, manchmal weiß ich
es nicht. Ein Erkältungsmittel, ne?
Oder? Ja, natürlich. Aber die Reihenfolge, also jetzt ein Witz pharmakologisch erklärt, von einem mittelstarken Opioid zu einem ebenfalls mittelstarken Opioid und dann nicht mal Sinopret, dann ist man schon.
Einmal verloren. Ja.
Ja, man rechnet dann halt mit Fentanyl oder noch was Schlimmerem oder Koks oder Heroin, was weiß ich. Da war ich überrascht. Und ich arbeite dann immer. Deswegen habe ich vielleicht auch ein bisschen mehr Stress auf der Tour. Das macht schon was mit mir, wenn irgendwie keiner lacht oder viele. Oder wenn ich sehe, die Stelle kann man doch noch besser schreiben. Das mache ich dann.
Apropos Arbeiten. Wenn Sie sich daran machen, ein neues Buch zu schreiben, mit den ja, vielen ja teilweise sehr grausen, im positiven Sinne gemeint, Einfällen. Also wo man sich fragt, Mensch, wie denkt der sich sowas aus? Wie funktioniert das rein organisatorisch? Setzen Sie sich morgens um 8:45 hin und gucken mal, was mir bis 12 einfällt? Oder
sagen Sie nochmal die Zeit, bitte.
9:15 Uhr.
Die Zeit kenne ich gar nicht.
7:30 Uhr gesagt, ist es, weil ich habe gesagt, Sie sind Künstler, also 9:15 Uhr.
Nein, vor 11 geht gar nichts.
Okay.
Nein. Ich habe ein Büro in der Stadt, das heißt, ich bin ein konsequenter, ich bin fast schon Millennial, trotz meiner 53, konsequente Trennung von Arbeiten und Leben, also ich gehe zur Arbeit.
Also Sie wohnen in Köln?
Ja.
In einem Vorort wahrscheinlich?
In Braunsfeld am Stadion vom herrlichen FC Köln.
Ne? Okay, und fahren dann in die Stadt?
Fahren dann in die Stadt.
Haben dann ein Büro und setzen sich da zum Arbeiten rein?
Genau,
so, das ist alles. Jetzt muss die Kreativität mir zufließen?
Nö, da trinke ich erstmal einen grünen Tee.
Ja.
Und dann, dann je nachdem, was ich für ein Projekt habe, teile ich mir das halt auf. Also zum Beispiel jetzt bei diesen Geschichten habe ich ja meine Liste. Dann sage ich, was habe ich jetzt am meisten Lust oder was ist jetzt aktuell? Was hat vielleicht, brennt jetzt irgendwas in mir, dass ich diese Geschichte jetzt schreibe? Dann schreibe ich die und natürlich brauche ich einen Abgabetermin. Also letztendlich die reine kreative Arbeit ist nicht so viel. Ich habe ja wie alle anderen auch noch die Krankenkasse, den Abwasch, die ganzen Rechnungen und so weiter, was halt jeder so hat. Also ich sage immer, ich brauche ungefähr 4-5 Stunden Luft, um 2 Stunden zu schreiben.
Immerhin. Weil
man kann sich ja nicht so anknipsen. Mhm. Dann macht es aber Spaß. Ich bin dann relativ schnell komplett drin und denke mir, warum hast du denn so lange gebraucht, um anzufangen? Also jetzt nicht generell, sondern am Tag. Oh, ich muss schreiben. Wenn ich das mache, macht es einen heiden Spaß.
Aber Abgabetermin ist doch Quatsch. Da sagt doch der Lektor hier, du musst bis zum 31. abgegeben haben. Und Sie sagen, ja, Lektor, leck mich. Das schaffe ich nicht. Oder?
Geht
das
so? Ich gehe natürlich viel respektvoller mit meinen LektorInnen um. Das wird ja vorher ausgemacht. Also was glaubst du denn, wann das Buch fertig sein könnte? Mhm. Und dann muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, dass es auch stimmt. Es gibt ja so gewisse Timeslots wie Buchmesse oder Herbst. Und schau, dass ich nicht keine anderen Projekte habe oder welche, die beherrschbar sind. Und dann teile ich das mehr oder weniger geschickt auf. Bei Romanen ist es immer eine Komplettkatastrophe. Deswegen habe ich jetzt, glaube ich, auch zweimal keinen geschrieben. Also die letzten 3-4 Monate bin ich quasi gar nicht mehr da. Dann, da ist wie bei so einer Schulaufgabe oder bei einer großen Arbeit, die meiste Arbeit, also 80% der Arbeit mache ich in 20% der Zeit, nämlich zum Schluss. Und okay, bettel den Verlag an, ich brauche noch eine Woche, sonst wird das ganz, ganz schlecht. Bitte noch eine Woche, noch eine Woche. Und das ist schon heavy. Das kann man auch nicht wirklich planen.
Kann ich mir vorstellen. Und wenn Sie sagen, so ab 11 geht's los mit dem Arbeiten im Büro, wann ist Feierabend normalerweise? Offen oder festgelegt?
Nicht offen, weil ich schon gern zu Abend esse mit meiner Frau und den beiden Kätzchen.
Heißen die echt Fanta und Yahoo, die Katzen?
Nee, die heißen Funny und Yahoo.
Funny und Yahoo.
Funny und Yahoo.
Wieso nicht Fanta und Yahoo?
Funny und Kuckuck, jetzt bin ich selber schon ganz.
Was jetzt?
Ganz also, Fanta, ja. Funny. Ach Leute,
ja, hallo. Aber ich habe irgendwo Fanta und Yahoo gelesen, stimmt
ja, gar nicht. Ich verwechsel ja die Namen dauernd.
Ach so.
Jetzt bin ich doch sehr nah an meinem alter Ego. Sie heißen Fanny und Kuckuck.
Mhm.
Und wir kommen beide spät nach Hause. Meine Frau ist auch Autorin. Und oft ist es so, ja, man muss dann wirklich ausmachen, wer das Essen irgendwie eine Verantwortung dafür hat, weil meistens ist keiner vor 8 Uhr am Abend zu Hause.
Sie schreiben im aktuellen Buch davon, dass es vorteilhaft wäre, um es ganz platt zusammenzufassen, wenn man irgendwie dümmer wäre, als man tatsächlich ist.
Mhm.
Warum?
Ja, haben wir doch alle schon mal gedacht, oder? Dass es vielleicht mit einer gewissen Schlichtheit einfacher wäre, durch den Alltag zu balladieren, weil man komplexe Zusammenhänge, Verhaltensweisen von hochintelligenten Menschen einfach gar nicht mehr kapiert. Habe ich mir gedacht. Und das ist eine Geschichte. Ich habe mich dann mal überlegt, wie man denn dümmer werden könnte.
Mhm.
Nicht alleine. Habe dann auch eine KI bemüht, die ich tatsächlich überreden musste, weil das auch wieder gegen die Geschäftsbedingungen und das ist wieder auch so eine gute Welt, da diese GPT. Schlimm. Also die KI war auch schon mal besser. Früher.
Ja.
Die KI.
Ja.
Nee, die haben tatsächlich gesagt, ja, das ist aber eine ganz schlechte Idee. Du solltest lieber meditieren und die Zufriedenheit aus anderen Dingen schöpfen, als versuchen, dümmer zu werden. Da habe ich richtig getippt. Dass, Leute, ich bin Autor, ich schreibe eine Satire. Ich möchte wissen, wie man dümmer wird. Und der Bogen ist dann, dass rauskommt, dass man durch Dummheit nicht zufriedener wird, sondern ich erkläre mich irgend so im Algorithmus. Hat aber gefruchtet. Ach so, ja, das ist eine tolle Idee. Also, folgende Annahmen könnte man, also haben wir dann erklärt, wie man dümmer wird. Und das, einiges wusste ich, anderes nicht.
Hat das Auswirkungen auf Ihr normales Leben?
Ich trage meine Schnarchschiene wieder, denn Schnarchen macht dumm.
Aha. Das lernt in so einer Leute-Sendung.
Ne? Hm? Schnarchen macht deswegen dumm, weil natürlich durch das Schnarchen die Luftzufuhr, die Sauerstoffzufuhr eventuell eingeschränkt sein kann. Das heißt, der Sauerstoffgehalt im Blut sinkt auf bedenkliche Werte, was wiederum zu kognitiven Defiziten beim Frühstück führen kann. Mhm. Das zusammen mit, ich fasse es gleich mal zusammen, mit schlechtem Essen, wenig Bewegung auf die Sachen, auf die man selber kommt, aber auch schlechtes Fernsehen, schlechte Inhalte, also die einen nicht inspirieren. Trash-TV, Dschungelcamp, Love Island, Fußball-Bundesliga.
Bachelor,
genau.
Ja.
Dann, wenn man versucht, Diskussionen aus dem Weg gehen, stand da auch. Fand ich ganz interessant.
Da wird man dümmer auch. Ja.
Ja, und natürlich eine gewisse Anforderungsvermeidung, also seine Bubble, seine Couch nicht verlassen und sagt, nee, weiß ich schon, nee, sage ich nichts zu, nochmal Chips isst, nochmal ein Bier, noch eine Zigarette raucht, dann wieder FC Köln guckt, beim Verlieren zuschaut, sowas halt. Aber viele Sachen liegen auf der Hand.
Man will dümmer werden, dann ist es quasi auch eine Handlungsempfehlung oder eine Anleitung mit all dem, zum Beispiel den Fernsehsendungen, dem Fußballverein.
Der Clou von der Geschichte, Achtung Spoiler, ist, dass es ist eine Nachbarschaftswettbewerb. Beide beschließen, dümmer zu werden und wollen das über einen IQ-Test messen und stellen nach relativ kurzer Zeit fest, dass sie ja beide schon dumm sind. Der IQ-Wert ist nämlich nicht besonders hoch, weil sie genau das schon machen, was ich gerade erzählt habe. Und sie versuchen dann, schlauer zu werden, was eventuell auch schlauer ist.
Im vorletzten Buch haben sie sich darüber ausgelassen, ob es richtig ist, dass man Werbeanrufende in den Wahnsinn treiben darf. Wie machen Sie das?
Naja, den Herrn Maurer von Sky hatte ich mal dran. Ja, ich habe erstmal, nimmt man das Gespräch auf. Man fragt also, sind Sie damit einverstanden, dass man das Gespräch aufnimmt als Kunde? dann sind die schon mal sehr irritiert. Dann Gegenfragen sind sehr wichtig. Gegenfragen, warum wollen Sie das wissen? Ich hatte, ja natürlich weiß da arbeiten auch echt, also diesen Job willst du nicht machen.
Ich hatte, also ich meine den Job des beispielsweise des Sky-Telefonagenten, der ja. Ihnen als Kunde ein Sky-Abonnement andrehen will.
Das nennt sich Kundendienst, ja. Kündigungsmanagement. Ich hatte zwei ehemalige Sky-Kollegen bei einer Lesung, die haben gesagt, wir waren 5 Jahre beim Sky-Kündigungsmanagement und die haben sich bepisst über die Geschichte. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt direkt danach gekündigt haben, jedenfalls waren sie nicht mehr bei Sky. Ich glaube, ja, ist kein schöner Job, sich den ganzen Tag von Hans und Franz anhören zu müssen, warum der Sender so schlecht ist. Ne? Man ruft ja nicht an, wenn was schön ist.
Ja, und dann noch Sie, die also den in den Wahnsinn getrieben haben.
Den Anruf habe ich nicht gemacht. Aber Sky hat mich vorher in den Wahnsinn getrieben mit diversen Anrufen. Es hat so, ihr euch, also jetzt, also die Zwergenaufstand, ihr kriegt eine Geschichte.
Sehr schöne Geschichte noch zum Schluss. Sie haben sich gerecht an Ihrem Zahnarzt, der unfassbar komplizierte Rechnungen schreibt, und haben das als Autor nachgeahmt. Mit allem, was dazugehört.
Ja, ich habe aber die Konsequenzen nicht bedacht. Das ist ja nicht nur mein Zahnarzt, das sind die Ärzte. Als privatversicherter Hypochonder kann ich diese Sachen ja immer alle lesen und kann keine Zusammenhänge feststellen, außer dass die Summe immer recht hoch ist. Mein Zahnarzt war tatsächlich, seitdem ich ihm das Buch geschenkt habe, ein bisschen anders zu mir. Und ich glaube, ich muss da mit ihm mal drüber reden, weil ich verarsche ja nicht ihn.
Also in der Rechnung konstruiert, da steht dann drin sowas wie Anschalten des PCs morgens, 40 genau. Euro.
Die Geschichte dahinter ist, dass ich vor einer horrenden Rechnung sitze von einem medizinischen Freund. Und mir denke, warum hat die denn 834 Posten und beläuft sich auf 31.714 Euro? Meine Rechnung heißt irgendwie Drehbuchabgabe, zweite Fassung, 4.000 Euro plus Mehrwertsteuer, 4.000 noch was. Und wie kreativ die Ärzte sind, meine weiß gekleideten Freunde. Und das hat mich gewurmt. Ich bin doch hier der Kreative. Jetzt schreibe ich euch mal, das ist der Gedanke hinter der Satire, ich schreibe jetzt meine Leistung, die ich bisher offensichtlich komplett falsch verkauft habe, mal so aufgeschlüsselt, wie ein Arzt das machen würde. Und dann kommt halt zum Beispiel raus, Hochfahren des Computers unter Aufwendung, unter Einhaltung aufwendigster Hygienemaßnahmen, Faktor 5,0, 188,17 Euro und so weiter und so fort.
Und das ist eine Rechnung über 3 Seiten gedruckt im Buch nachzulesen. Man müsste mal nichts gemacht und trotzdem happy. Und ich glaube, diese fiktive Satire-Rechnung ist dann auch mal locker gut fünfstellig. Tommy Jaud, Gast in SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute. Hat viel Spaß gemacht. Danke, dass Sie Leute Gast waren. Und zum Schluss ist Geschenkezeit bei Leute. Sie kennen das schon, weil Sie...
Oh, ich habe gar nichts mitgebracht.
Also Geschenkezeit heißt,
eins.
Der Moderator schenkt dem Gast was.
Stimmt, das hat
es vor ein paar Jahren schon mal gegeben.
Ich habe noch eine Schürze von der Kollegin.
Ja, nicht nur das. Also, das haben Sie geschenkt bekommen. Sie haben aber auch, glaube ich, mal so ein Bieressig geschenkt bekommen vor ein paar Jahren, als Sie schon mal bei uns zu Gast waren.
Ja, der ist weg.
Jetzt, ja, das glaube ich. Und jetzt sind wir heute mit einem passenden Olivenöl, glaube ich. Oh ja. Und jetzt sind wir heute ja ein bisschen weiter. Bier verschenken ist jetzt irgendwie heutzutage ja vielleicht politisch nicht mehr so ganz korrekt. Also lasse ich das. Und lass es einfach nur beim sehr exquisiten Olivenöl, das ja, wie ich es richtig mitbekommen habe, bei Ihnen ein paar Tage hält.
Ja, das können wir sehr gut gebrauchen.
Und dann ist es alle.
Vielen Dank, super.
Herzlichen Dank, Tommy Jaud in SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute. Aktuelles Buch, man müsste mal nichts gemacht und trotzdem happy. Ich bin glücklich, Sie als Leute-Gast gehabt zu haben. Bedanke mich sehr, wünsche alles Gute.
Ciao, ciao.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.